Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast. Wir sind angekommen in der zweiten Staffel und ich freue mich riesig, dass heute Astrid da ist von der Behrenson AG. Astrid, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute ein tolles Gespräch mit mir führen wirst. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel zu dir sagen, weil ich glaube, du kannst das viel besser. Und deshalb würde ich dich erstmal fragen, wer bist du und was machst du?
Erstmal danke für die Einladung, Jannik. Ich bin Astrid Schulte, 58 Jahre, bin Unternehmerin, Vorstandsvorsitzende und Gesellschafterin der Behrenson AG in Hamburg, ein 190 Jahre altes Familienunternehmen. Und ich bin Mutter von drei wunderbaren Töchtern.
Jetzt hast du schon ziemlich viel, in ziemlich vielen Sphären von dir genannt. Aber wir wollen uns ja heute vor allem auch auf deinen beruflichen Aspekt konzentrieren, natürlich immer auch mit den Einflüssen, die dich geprägt haben. Und deshalb wäre es, glaube ich, für die Hörenden ganz toll zu erfahren, was ihr bei der Behrenson so macht und wie vor allem auch deine Rolle da ist. Wie bist du überhaupt da hingekommen? Was war dein bisheriger Weg? Weil, soweit ich jetzt ja schon weiß, bist du ja auch nicht für immer oder seit immer dabei in der Position, wo du jetzt bist.
Genau, also ich habe sozusagen so zwei unterschiedliche Karrieren gemacht. Ich war erst 13 Jahre in der Corporate-Welt war da bei Jacob Sichard, bei Richemont, bei Payback als erste Geschäftsführerin, damals für Marketing-Vertrieb. Ich war in tollen Unternehmen. Ich war bei Roland Berger auch noch mal 2 Jahre und habe dann entschieden, dass ich Unternehmerin werde. Bin jetzt seit 22 Jahren schon Unternehmerin, habe irgendwann Bellybutton übernommen als Partnerin und als Geschäftsführerin und habe da gelernt, wie fantastisch es ist, Unternehmerin zu sein. Mhm. Habe Bellybutton dann mit meinen Partnerinnen 2014 verkauft. War dann noch 3 Jahre dabei und bin seit 2017 bei der Behrenson AG. Die Behrenson AG, 190 Jahre alt, hatte zum Kerngeschäft, als wir vor 7 Jahren das übernommen haben, dass es einen Direktvertrieb gab für Werbegeschenke für kleine und mittelständische Unternehmen. Also es gab damals so ein paar hundert Verkäufer, die fuhren zu kleinen und Kleinstunternehmen und haben Werbegeschenke dort verkauft. Exklusive Werbegeschenke, die man sonst auch größtenteils nicht woanders bekommen hat. Und das war das Geschäftsmodell, als wir 2017 kamen. Das Geschäftsmodell war nicht mehr profitabel. A, Direktvertrieb ist sehr, sehr teuer. Und B, da ja diese Exklusivität so an Relevanz abgenommen hat, auch dadurch, dass im Internet ja alles, was es so gibt, auf der Welt sichtbar war, mussten wir uns ein neues Geschäftsmodell überlegen. Und das haben wir gemacht. Und wir haben so eine vollumfassende Transformation bei der Behrenson AG gemacht seit 2017 und haben wirklich keinen Stein auf dem anderen gelassen.
Mhm. Da gehen wir später noch ein bisschen genauer drauf ein. Jetzt hast du gesagt, du bist Unternehmerin geworden oder genau genommen hast du gesagt, du hast dich dazu entschieden, Unternehmerin zu werden. Warum hast du das gemacht oder wie kam es dazu? Gab es da ein spezifisches Ereignis? War das irgendwie eine Entscheidung, die in dir gewachsen ist? Das würde mich einfach interessieren, was deine Motivation dahin war, sozusagen nicht die Seite zu wechseln, aber dann wirklich auch selber in die unternehmerische Verantwortung zu gehen.
Für mich war die Zeit bei Payback total changing. Ich habe da ja quasi diese klassischen Strukturen, die es schon gab, damals direkt von Roland Berger aus verlassen und war so eine der ersten Mitarbeiterinnen bei Payback, hatte auch Anteile und war quasi so in diesem Gründungsteam, obwohl ich jetzt nicht Gründerin war selber, aber war in diesem Gründungsteam und da habe ich gesehen, wie irre das ist, wenn du eine Idee hast und daraus quasi aufbaust. Wie du Möbel kaufst, damit die Mitarbeitenden da sitzen können, wie du Präsentationen ausarbeitest, wie du den Kunden total beeindrucken kannst, wie du eine kleine Organisation strickst, die dann irgendwie immer größer wird und wie du jeden Tag gestalten kannst und jeden Tag neu überlegen kannst, was wäre eigentlich noch besser, wie könnte man es noch besser machen, was muss man jetzt machen. Man lernt jeden Tag und man baut ja jeden Tag auf dem Gelernten auf. Und dieses Unternehmertum hat mich so begeistert, dass ich dann ein paar Jahre später gedacht habe, so jetzt mache ich selber. Und ich hatte früher keine Unternehmervorbilder, also ich wusste gar nicht so, wie das ist, Unternehmerin zu sein, weil ich halt immer in dieser Konzernkarriere und in der Beratung war. Und durch Payback habe ich gedacht, doch, Unternehmerin wäre eine ganz tolle Option für mich. Ich war natürlich dann aber auch schon verwöhnt. Ich war schon über 30, habe viel Geld verdient und so weiter. Und für mich war dann in meiner Lebensphase das das Schwangersein das erste Mal war für mich so ein Changer, weil ich dann gedacht habe, ja, wenn ich das jetzt machen will, Unternehmer sein, dann ist jetzt genau der richtige Augenblick. Ich habe ja vorher auch, keine Ahnung, 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet. Ich war dann schwanger, habe meinen Ex-Mann kennengelernt, habe dann bin nach Hamburg gezogen und habe dann gedacht, also wenn nicht jetzt, wann denn dann? Und vorher vielleicht hatte ich gar nicht so den Mut, das zu machen, ne? Weil natürlich, wenn du jetzt in dieser Corporate-Welt bist, ne, dann bist du verwöhnt und natürlich, wenn du dann sagst, du wirst Unternehmerin, dann ändert sich alles. Du hast dann nicht mal das Gehalt, du hast dann nicht mal die Prozesse, die alle etabliert sind. Du hast natürlich viel mehr Gestaltungsfreiheit, aber du gibst natürlich auch eine Menge auf. Und als ich quasi schwanger war, habe ich den Mut gehabt, Unternehmerin zu werden und dadurch waren halt die Kinder für mich tatsächlich so der Schlüssel für meine nächste Karriere und der Schlüssel zur Erfüllung im Job und kein Karrierebremser, wie das ja bei sehr vielen Frauen leider immer noch so ist.
Mhm. Definitiv, das finde ich auch super interessant bei dir und auch bewundernswert, wie du diesen Aspekt aufgreifst, das werteorientiertes Unternehmertum und darüber auch berichtest. Und ich glaube, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie du, sag ich mal, dich selber entwickelt hast in der Zeit und was du dann auch bei Bärenson in der unternehmerischen Rolle eingebracht hast. Und du hast es schon so ein bisschen angedeutet, das Unternehmen war in einer schwierigen Situation, als du reingekommen bist. Und kannst du vielleicht so ein bisschen die Ausgangslage beschreiben? Was war die Situation? Wie seid ihr da rangegangen? Und was wolltet oder musstet ihr verändern?
Also die Situation 2017 war, dass das Unternehmen schon seit 8 Jahren nicht mehr profitabel war. Dass das Unternehmen in der Topline quasi jedes Jahr abgegeben hatte, schon seit 2009. Und natürlich kommt man dann, wenn der Umsatz immer weiter runtergeht, kommt man dann irgendwann mit den Kostenstrukturen nicht mehr klar. Das Unternehmen war nicht mehr profitabel und es gab auch keine große Idee, was eigentlich gemacht werden könnte, um das Unternehmen wieder profitabel zu machen. Und das heißt, es gab sehr viele Vorteile eines alteingesessenen Familienunternehmens, wahnsinnig loyale Menschen, die das Unternehmen geliebt haben und lieben. Es gab Menschen, die die Branche unglaublich gut kannten. Es gab Menschen, die sehr, sehr viel Erfahrung hatten, auch schon mit all dem, was so in den letzten 30, 35 Jahren zum Teil passiert ist. Also es gab sehr viel Fundament, auf dem aufgebaut werden konnte. Aber gleichzeitig gab es nicht in der DNA eine große Transformationsbereitschaft. Und das, glaube ich, kann man nachvollziehen, wenn ein Unternehmen nicht mehr profitabel ist. Das macht ja schon auch eine Menge mit Menschen und mit einer Kultur. Ne? Und es gab so eine gewisse Resignation, würde ich sagen, aber gleichzeitig noch immer die Hoffnung, doch, Bärenson ist doch ein tolles, großes Unternehmen. Wir waren doch immer sehr erfolgreich, denn das Unternehmen war vor 2007, 2008 mega erfolgreich mit diesem Geschäftsmodell, was sich halt durch das Internet sehr stark verändert hat. Und es war klar, es musste transformiert werden. Das war auch jedem klar. Aber es war nicht so klar, was sollte denn eigentlich passieren? Und das heißt, das war unsere Herausforderung zu definieren, ja, was soll denn eigentlich passieren? Was ist denn die große Vision auch, ne? Wenn wir 5 Jahre mal weiterschauen? Was macht uns denn anders als andere Unternehmen? Und wie können wir die Assets, die wir haben, wie können wir die bestmöglich nutzen? Und wenn du dir überlegst, Direktvertrieb und Kunden für hochwertige Werbegeschenke, dann ist das Asset gewesen, nämlich die Menschen, die loyal ganz lange schon beim Unternehmen waren, Kunden, die sehr, sehr lange schon bei uns gekauft haben und der Kundenzugang, das war das Asset, was wir gekauft haben und darauf galt es dann aufzubauen und was wir gemacht haben, ist eine umfassende Transformation, nämlich auch das Businessmodell ganz neu erfunden, immer mit diesem Asset, wir haben den Kundenzugang und der Kunde vertraut uns und die Mitarbeitenden haben einen sehr, sehr nahen Kontakt mit dem Kunden.
Ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, den du heraushebst, weil genau das ist ja eigentlich das, was auch gerade den deutschen Mittelstand aus meiner Perspektive kennzeichnet. Diese lange Tradition, die dazu führt, dass man ein hohes Kundenvertrauen aufgebaut hat, viel miteinander durchgemacht hat. Und ich glaube, da ist ja auch, du kennst ja auch die Startup-Welt, aber da ist ja auch dann genau die Differenz. Ein Startup muss sich das Vertrauen erstmal erarbeiten und am Markt beweisen. Da hat der Mittelstand einfach aus meiner Perspektive den großen Vorteil, dass er das Vertrauen in der Regel schon hat und eigentlich ein riesengroßes Testfeld vor sich hat, das er benutzt oder ausnutzen ist das falsche Wort, aber wo er eben mit den Kunden an neuen Ideen arbeiten kann. Genau.
Das ist aber auch das häufig, was Familienunternehmen auch verpassen. Ne? Das hat ja auch die Behrens-Synergie letztlich verpasst. Man schaut auf die Vergangenheit und sagt, mein Gott, wir waren groß, wir waren erfolgreich, wir haben unglaubliche Renditen geschrieben. Und dann kommen daraus so Glaubenssätze, nicht nur bei Behrens, sondern bei vielen Unternehmen. Wir müssen nur das und das wieder machen, dann sind wir wieder erfolgreich. Aber dieses das und das, ne, das hat sich ja durch verändernde Umfelder, durch ganz andere Kunden, durch eine hohe Digitalisierung, durch neue Wettbewerber, hat sich dieses, ja, was müssen wir denn machen, um wieder erfolgreich zu sein? Das hat sich total verändert. Und Familienunternehmen denken häufig nicht so disruptiv, dass sie sagen, ja, was wäre denn eigentlich, wenn wir mal ganz anders denken, sondern denken eher, wir müssen nur das, was früher Erfolgsfaktor war, das müssen wir nur wiederholen und dann sind wir wieder erfolgreich. Und das ist ein großer Irrtum. Und ich sehe einige Familienunternehmen auch von innen. Und die, die es schaffen, schnell disruptiv zu denken, die es schaffen, wirklich bereit zu sein zur nachhaltigen Veränderung, die sind erfolgreich. Und da sind ja die großen Player, nimm die Fissmanns, die Fieges, die Miles und so weiter. Und die schaffen es, immer wieder neu zu denken. Und es gibt auch viele Negativbeispiele, die es einfach nicht schaffen und die sich nicht neu erfinden können, weil die Menschen sich auch nicht neu erfinden wollen. Denn Transformation heißt ja für jeden Einzelnen im Unternehmen, es muss sich wirklich was ändern. Und das war auch bei uns so. Ich erzähle dir gleich kurz, was unser Geschäftsmodell, dann unser neues, ausgemacht hat. Also jeder musste sich ändern. Jeder musste mal überlegen, was heißt denn das für mich? Und wenn sich nicht jeder dann doch verändert, gibt es auch keine Transformation. Ne, das ist ja häufig so, es werden dann große PowerPoint-Charts gemacht. Also das kann ich am besten, weißt du, von meiner Roland-Berger-Zeit. Ich kann Charts malen, da flippst du aus, so gut sind die.
Gute Geschichte.
Aber das ist halt keine Transformation. Ja, das ist keine Transformation. Ne? Transformation, die dann zukunftsfähig ist, ne? Ist langfristig gedacht. Und verändert wirklich das Tun und das Sein im Unternehmen zukunftsfähig. Und das ist die Herausforderung.
Ich glaube, es ist ja auch ein zutiefst unternehmerischer Prozess. Also man muss dann ja auch dahin gehen und die Menschen, den Menschen im Unternehmen die Verantwortung geben, die es tatsächlich am besten wissen und kennen und auch zu vermitteln, warum man sich verändert, eine Vision zu erzählen und dann auch darauf zu vertrauen, dass die Menschen das mitgeben und aber auch selbst definieren können, was der beste Weg sein könnte im Kontext der Organisation. Aber ich glaube, auch da haben aus meiner Perspektive gerade Familien oder Unternehmen oder auch Traditionsunternehmen einen riesigen Vorteil, weil du, wie du gesagt hast, die Identifikation eben da ist und es häufig auch transparentere Strukturen sind als jetzt bei den eben genannten großen Playern. Und ich glaube, da liegt dann auch wieder so ein bisschen Vor- und Nachteil da drin. Auf der einen Seite hängt man gerne an dem, was man hatte, auf der anderen Seite führt diese Identifikation dazu oder auch das Wertekonstrukt dahinter, dass man vielleicht auch eher bereit ist, sich zu verändern für die Organisation.
Ja, das ist genau richtig erkannt. Das liegt natürlich dann auch immer daran, wie wird ein Unternehmen geführt. Aber Basis von vielen Familienunternehmen ist das Vertrauen. Und wir sitzen hier in einem Boot. Und das war auch bei uns so. Vielleicht erzähle ich kurz, was denn bei uns die Transformation ausgemacht hat. Denn dann siehst du, was wir auch den Menschen zugemutet haben. Denn das war wirklich eine Menge. Also wir haben gesagt, wir haben den Kundenzugang. Und wir haben den Direktvertrieb. Direktvertrieb würden bestimmt viele Unternehmen als Klotz am Bein empfinden, weil Direktvertrieb ist irre teuer. Aber ich glaube total an den Direktvertrieb. Und der Direktvertrieb, der den Kundenzugang hat, der weiß, der Handwerker ist morgens um 20 vor 8 in seinem Büro, weil ich den nämlich schon seit 10 Jahren besuche. Und danach um 8 Uhr geht er auf die Baustelle. Das kann keine Business Intelligence lesen. Der ist die Stärke. Und wir haben dann gesagt, wenn wir den Kundenzugang haben, dann müssen wir zu dem Kunden gehen, aber mit einem anderen Angebot. Exklusive Werbegeschenke, ja, die haben wir weiter und das macht uns auch aus in unserer DNA, aber wir haben viel weiter gedacht. Wir haben gesagt, wir sind nicht nur der richtige Partner für analoge Sichtbarkeit, also für zum Beispiel Werbegeschenke, sondern wir sind auch der richtige Partner für digitale Sichtbarkeit. Das heißt, wir gehen jetzt mit dem Direktvertrieb, aber auch online. Wir sind ein hybrider Marketingdienstleister geworden, für Marketingdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen. Und damit gehen wir mit einem Konzept zum Kunden. Also wir schauen zum Beispiel, wie ist der Kunde online aufgestellt, digital aufgestellt, ist er sichtbar. Wir bieten Local Listing an, wir bieten Websites an, wir bieten SEO an, Shops für die Unternehmen. Und wir sind wie ein Marketingdienstleister, wie eine kleine Agentur. Nur dass wir dadurch, dass wir sehr viel Branchen-Know-how haben für viele Branchen, sind wir viel effektiver, schneller, günstiger als jetzt zum Beispiel eine lokale Marketingagentur. Und wir sind vor Ort beim Kunden. Denn das ist etwas, und da bin ich total überzeugt, wir haben viele Statistiken dazu, wir haben auch viel Befragungen unserer Kunden gemacht. Sehr viele, gerade dieser kleinen und Kleinstunternehmen, wollen einen Kontakt zum Dienstleister haben und die wollen gerne besucht und beraten werden. Und das ist unser Kerngeschäft. Und wir arbeiten natürlich auch hybrid, denn jeder Kunde will gar nicht besucht werden. Jeder Kunde soll auch nicht besucht werden, denn für Nachorders macht es gar keinen Sinn, dann sich ins Auto zu setzen, dahin zu fahren, dem Kunden jetzt die Zeit zu stehlen, macht gar keinen Sinn, sondern wir sind hybrid geworden. Also wir bearbeiten den Kunden analog und digital und machen ihn quasi auch digital. Ne? Ob das jetzt für Mitarbeitergewinnung ist, für Kundengewinnung. Und wir digitalisieren unseren Kunden in seinem Marketing. Und das ist unser neues Angebot. Du kannst dir vorstellen, dass es natürlich am Anfang auch Menschen gab im Vertrieb, die gesagt haben, Moment mal, ich bin vor 30 Jahren für Werbegeschenke eingestellt worden. Ne? Also ich will jetzt keine Websites verkaufen. Ich kann ja noch nicht mal mein Smartphone bedienen. Aber interessant ist, und das ist halt auch die Magie von Transformation, dass wenn du ein ganz klares Bild entwirfst und sagst, das ist unsere Vision, das ist unsere Mission, so machen wir das, das ist die Strategie für die nächsten 3 Jahre, diese Strategie hat die und die Meilensteine, die tun auch weh, denn ich musste ja auch restrukturieren, ich kann ja nicht ein Unternehmen, was von den Kostenstrukturen her falsch aufgestellt ist, ne? Kann ich ja nicht so weiterlaufen lassen und dann hoffen, dass irgendwann mal die Strategie zieht. Das heißt, wir mussten restrukturieren. Wir mussten auch bittere Pillen zumuten. Aber die Transparenz, glaube ich, die wir dabei hatten, hat sehr geholfen. Und auch ein Vertrauen, was sich mit der Zeit aufgebaut hat, dass die Menschen gesagt haben, das passt mir jetzt vielleicht nicht oder das ist wie für mich unkomfortabel, aber ich gehe da mit, weil ich das Vertrauen habe, dass das alles richtig ist für das Unternehmen Berenson, was unser gemeinsames Boot ist. Und das waren die beiden Pfeiler, die am wichtigsten waren, Vertrauen und Klarheit.
Habt ihr dabei ein grundlegendes Wertegerüst, sage ich mal, konzeptioniert und kommuniziert für die ganze Transformation? Also habt ihr gesagt, hier sind unsere Grenzen, das wollen wir vielleicht nicht, auch in Rationalisierungsprozessen, oder das wollen wir, oder hat sich das mehr natürlich ergeben?
Also wir haben definierte Werte und wir haben einen sehr klaren Code of Conduct. Der hilft natürlich dabei, bei so einer harten Transformation, wie wollen wir miteinander umgehen, was sind unsere Herausforderungen und was sind unsere Grenzen. Und das entwickelt sich allerdings auch so mit der Zeit. Ne? Denn du musst dir vorstellen, du kommst in ein Unternehmen und dann weißt du, was Transformation bedeutet, aber du schreibst nicht am ersten Tag die Vision, am zweiten Tag die Strategie und am dritten Tag den Code of Conduct, sondern ich habe zum Beispiel so begonnen, dass ich jetzt in den ersten 100 Tagen 100 Gespräche geführt habe, um zu verstehen, wie ticken die Menschen eigentlich, was haben die für Sehnsüchte, was haben die für Ideen, was frustriert sie, wie geht es ihnen eigentlich in dem Unternehmen, um zu verstehen, worauf bauen wir einfach auf. Denn jedem war klar, dass Transformation passieren muss, schon alleine wegen der schlechten Wirtschaftszahlen, aber die Frage, ja wie eigentlich, nicht? Und was braucht es eigentlich, damit Menschen auch in die Bewegung kommen? Ne? Das habe ich auch in diesen 100 Tagen wirklich gelernt und das war auch sehr, sehr gut auch rauszufinden, dass die Menschen im Prinzip alle mitgehen wollten. Mhm. Ne, es gab natürlich so Blockaden, Gott, ich weiß gar nicht, wie es geht und wieso, ich habe doch jetzt hier meine Position erarbeitet und in der Transformation wird die mir vielleicht weggenommen. Also es gab Ängste, es gab Sorgen, es gab auch natürlich Menschen, die da nicht mitgegangen sind. Und die mir am Anfang gesagt haben, wir können mir gar nichts, ich habe schon fünf Vorstände irgendwie überlebt. Aber die meisten haben gesagt, okay, das wollen sie machen. Ich weiß nicht genau, welchen Beitrag ich leisten kann, ich will es aber rausfinden, bitte geben Sie mir Zeit. Brechstange funktioniert bei uns nicht, das habe ich sehr schnell gelernt und das ist auch meine Überzeugung, dass wenn ich schreie, wie ich es will und Menschen unterdrücke und mit der Brechstange-Transformation durchsetzen will, das habe ich schon in meiner ersten Karriere gelernt, dass diese Systeme der Unterdrückung und Unterwerfung, die es ja in vielen Strukturen noch gab und jetzt auch noch gibt, das kann man auch nicht leugnen, dass das nicht der Weg ist, Menschen zufrieden zu machen und erfüllt zu machen im Arbeitsleben und auch schon gar nicht der richtige Weg ist, um Menschen auch in Transformation zu bringen.
Du hast gesagt, du hast mit jedem oder mit 100 Menschen in den ersten 100 Tagen gesprochen. Hattest du das Gefühl, dass die Wünsche sich überall überschnitten haben, dass die Bedürfnisse sehr unterschiedlich waren? Haben wir das vielleicht auch von der vorherigen Zeit irgendwelche größeren Zerwürfnisse oder große Herausforderungen im Raum stehen im Kollektiv? Oder war es eher so, dass die homogene, das Kollektiv der Menschen schon in dieselbe Richtung wollte?
Das Kollektiv der Menschen wollte, dass es dem Unternehmen wieder gut geht und dass es wieder eine Kultur des Vertrauens und der Verbundenheit gibt. Und das hatte sich auf dem Weg ein kleines bisschen verloren, ne? Denn wenn, das habe ich schon auch gemerkt, als ich kam, ich erzähle nur so eine kleine Anekdote bei den Führungskräften. Ich habe dann irgendwie das erste Meeting gemacht, saßen da 15 Männer, eine Frau, also es war nicht divers damals. Und dann haben wir über die Herausforderungen geredet und auch über die Ideen, wie denn jetzt die nächsten Schritte sein könnten. Und ich glaube, kennzeichnend war für die Kultur damals, und ich würde wirklich sagen, eher im Führungskreis als jetzt im Team. In den Teams war es nochmal sehr viel verbundener, aber nach den ersten Meetings kamen alle 15 nachher auf mich zu, um mir dann im Prinzip zu sagen, also ich wollte jetzt nur ganz sagen, auf die 14 können sie sich nicht verlassen, aber auf mich nicht verlassen. Ich habe das nachher auch dann allen erzählt und alle haben so ein bisschen auch verschämt sich dann angeschaut und haben gesagt, ja, das ist schon so. Nicht, wenn ein Unternehmen so schräg in der Kurve liegt, dann fehlt das der Teamgedanke, dann fehlt manchmal auch die Loyalität zueinander und dann hat jeder Angst, und das waren jetzt ja keine schlechten Menschen, ich arbeite mit vielen auch noch zusammen, aber es ist natürlich angstgetrieben, hoffentlich werde ich diese Transformation überleben, hoffentlich akzeptiert die neue Vorstände mich und so weiter. Und dann fängt Self-Marketing an. Also das, was ich auch vorher schon in Konzernen erlebt habe, das fängt dann auch in Familienunternehmen an. Und ich glaube, dass aus einem Unternehmen Politik, Taktik, Self-Marketing, Ego raus muss. Und das betrifft Konzerne wie Beratungen, wie Startups, wie Familienunternehmen. Und das ist auch nicht nur in Transformationsphasen so. Ego hat einfach keinen Platz in der Unternehmenskultur. Das zerstört, das macht Menschen klein, das beschneidet Möglichkeiten. Und das ist halt die große Herausforderung. Ne? Wenn du ein Unternehmen übernimmst, wo es sowas gibt wie Ego, sehr, sehr häufig ja auch definiert durch Angst, dann eine Kultur des Vertrauens zu schaffen, die besagt, wir machen das schon zusammen. Und Ehrlichkeit ist natürlich auch, dass da auch nicht jeder mitgeht und auch nicht jeder mitgehen kann. Das ist am Anfang eine Herausforderung. Aber es hat sich relativ schnell rauskristallisiert, wer da mitgeht, wer dagegen schießt, wer die Leuchttürme der Transformation werden, wer die positiven Follower sein werden und auch wer die Boykottierer sein werden. Und das zeigt sich dann auch relativ schnell und von den Boykottierern habe ich mich getrennt.
Du hast gesagt, das Thema Vertrauen ist unglaublich wichtig. Und du hast jetzt, finde ich, ganz tolles Negativbeispiel gesagt, was zeigt, wie es eben nicht laufen soll. Aber was bedeutet denn das für dich genau, eine vertrauensvolle Kultur? Also wie äußert sich das im besten Fall heute bei euch? Und ich finde auch diesen Aspekt mit dem Ego super spannend, weil ich denke immer, auf der einen Seite sehe ich das ganz genauso wie du, wenn es um eine Organisation geht, ist es fehl am Platz. Auf der anderen Seite hat aber auch jeder Mensch seine persönlichen intrinsischen Motivationen, die im besten Fall ja irgendwie auf die Ziele der Organisation einzahlen. Aber ich glaube auch, dieses Art Ego ist ja zutiefst menschlich. Wie bekommt man das raus? Und vielleicht auch dann erstmal die Frage vorab, was bedeutet für euch heute diese vertrauensvolle Organisation?
Vielleicht ganz kurz zum Thema Ego. Ja. Ego heißt ja nicht, ich stelle meine intrinsische Motivation in den Vordergrund, sondern Ego ist ja so ein bisschen, wenn du, ich weiß nicht, ob du Eckhart Tolle kennst, quasi der Gegenspieler vom Selbst. Und in dem Selbst, das betrifft deine Motivation, deine Sehnsüchte, was will ich wirklich, also dieser Grundgedanke von New Work, was will ich denn wirklich machen und wer will ich denn wirklich sein in der Arbeitswelt, das gilt es halt herauszustellen. Und nicht das Ego, ich habe Angst, nimmt mir jemand meine Karriere weg, ich bin doch wer, ich muss unterdrücken und so weiter. Das ist alles Ego und ich glaube, das muss möglichst rausgespült werden aus dem System. Und wenn du eine Kultur des Vertrauens hast, dann weißt du, wir sitzen hier in einem Boot. Dann hast du mal grundsätzlich anderen gegenüber, ob das dem CEO gegenüber ist oder auch deinen Menschen auf der gleichen Führungsebene oder Mitarbeitenden, ein Gefühl des Vertrauens, der Offenheit, der Transparenz. Und du gibst erstmal einen Bonus. Das heißt, du gehst erstmal mit einem positiven Grundgefühl auch an Menschen ran. Und Vertrauen heißt, dass du dich selber auch zeigst, denn das ist ja auch eine sehr wichtige Dimension, dass du dich zeigst im Unternehmen, dass du nicht sagst, so, ich mache das alles mit, was wird da oben wieder entschieden, sondern dass du sagst, ich möchte mich so entwickeln, ich möchte so und so behandelt werden. Und wenn du Vertrauen bekommst und schenkst, dann hast du halt diese Kultur auch dieser Verletzlichkeit und diese Kultur des, ich zeige mich und ich bin bereit, Risiken einzugehen, damit ich auch letztlich die Erfüllung und den Erfolg habe in dem Unternehmen, den ich mir wünsche. Und ich glaube, dass das bei uns ganz gut gelungen ist, dass die Menschen bei uns wissen, dass wir es gut mit ihnen meinen, dass wir ihre Stärken sehen wollen. Wir machen Führungstrainings, wir machen Stärkengespräche. Wir haben einen Inhouse-Coach, der die Menschen auch in ihrer persönlichen Weiterentwicklung unterstützt. Manchmal holen wir auch externe Coaches dazu. Und ich wünsche mir, dass dieses Boot, das gemeinsame Boot, was wir haben, in erster Linie durch Vertrauen und Verbundenheit gekennzeichnet ist. Und das funktioniert, glaube ich, gut. Ich glaube, die Mehrheit der Leute, die bei uns arbeitet, würde sagen, wären so meins gut mit mir. Die Strategie ist richtig. Ich gehe damit, auch wenn das für mich manchmal auch Zugeständnisse erfordert. Und ich werde gesehen in dem Unternehmen und ich werde gewertschätzt für das, was ich bin. Und muss kein Self-Marketing machen, muss nicht taktieren, muss nicht rumschreien, damit ich akzeptiert werde, sondern kann so sein, wie ich bin. Ich glaube im Übrigen, dass das in ganz vielen Unternehmen der Bottleneck ist. Ne? Also Business steht im Mittelpunkt, nicht der Mensch. Mensch wird nicht so gesehen. Du guckst dir die ganzen Studien an von Hive, Haufe, Gallup und so weiter und du siehst, wie viele Menschen eigentlich innerlich gekündigt haben. Und ich glaube, der Hauptgrund ist, dass genau dieses Vertrauen und die Verbundenheit nicht da ist. Menschen koppeln sich ab von dem Unternehmen, denken, ich werde ja sowieso nicht gesehen, ich werde auch sowieso nicht gehört, ich bin hier doch sowieso nur eine Nummer, was die da oben schon wieder machen. Und ich glaube, dem kann man durch ein anderes Führungsmodell entgegenwirken. Passt das immer zu 100%? Nein. Aber ich glaube, das ist der Weg, um langfristig Menschen zu binden und erfolgreich zu machen im Unternehmen.
Ja, hochspannend. Ich kenne es selber aus einigen Beispielen leider, dass Führungskräfte oder auch Unternehmer häufig auch die Einstellung gegenüber der eigenen Belegschaft haben. Die wollen mich nur ausnutzen. Ich muss alles im Zweifel selber machen. Ich bin die Person, die hier auf allem hängen bleibt, die Verantwortung trägt. Und ich glaube auch, da wie du sagst, das ist die komplett falsche Einstellung, weil man das Grundvertrauen haben sollte, dass die Menschen eigentlich etwas Gutes wollen. Und niemand möchte einem schaden, außer es kommt vielleicht zu irgendwelchen Konflikten. Und auch dann ist die Frage, was ist die Motivation dahinter? Nur ist das halt immer, das ist ja, finde ich, immer leider einmal eins der Gegenargumente, nicht so ganz unaufwendig umzusetzen in den Köpfen der Leute und dann auch genau diese Mechanismen hervorzurufen, dass man in das Vertrauen kommt, weil man da dann sehr viel über Coachings arbeiten muss, wie du schon gesagt hast, individuell auf die Menschen eingehen muss und diese Zeit, die du dir genommen hast, mit 100 Menschen zu sprechen, das müssen ja im Zweifel eure ganzen Führungskräfte auch nochmal jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr tun. Und das ist, glaube ich, wenn man aus eine andere Unternehmenskultur kommt, auch immer schwierig nachzuvollziehen, weil das ja erstmal als Mehraufwand und als unproduktiver Mehraufwand scheint und als Investition. Und gerade auch das merkt man in der heutigen Zeit, Investitionen werden leider immer unbeliebter.
Naja, und auch wenn du die Arbeitswelt anschaust, auch Marathon zu laufen wird immer unbeliebter, ne? Denn das ist etwas, was ich wirklich gelernt habe, so eine Transformation, wenn sie zukunftsfähig wirklich sein soll. Und auch wirtschaftlich zukunftsfähig, ne? Also nicht mal eben was hochboosten, sondern wirklich langfristig erfolgreich, dann ist es ein Marathonlauf. Ne? Und das ist auch glaube ich, ein Kennzeichen von vielen Familienunternehmen, dass die Leute bereit sind, Marathon zu laufen. Und darum, glaube ich, braucht es auch keine Söldner, die nach Familienunternehmen schauen, die dann 2 Jahre darin arbeiten wollen, gestalten wollen und dann wieder gehen, sondern für Familienunternehmen brauchst Gestalter, die langfristig denken. Und die können entweder aus der Familie kommen oder extern sein, wie bei uns.
Ja, Genau, das Thema Marathon, das erfahre ich auch ich mal selber am eigenen Leib. Es geht halt auf und ab und ich glaube, das ist auch das, was man dann in einer Transformation den Menschen, die da betroffen sind, zumuten muss. Leider, dass es halt auf und ab geht und wie du schon gesagt hast, nicht über Monate ist. Da finde ich es vor allem ja auch ganz spannend, dass du dich sehr, also auch auf deinen Profilen und in der öffentlichen Wahrnehmung, wahrscheinlich kennen dich einige auf LinkedIn, dafür einsetzt, dass halt diese Ethik im Vordergrund steht, ethische Wirtschaft im Vordergrund steht, auch das Engagement von jungen Menschen, das Engagement von Frauen, Menschen erstmal gleichwertig betrachtet werden. Und auch das ist ja schon zu früher, aber leider auch noch, wie ich es teilweise erlebe, zu heute ein ganz, ganz großer Unterschied in Unternehmen, die dann doch ja immer noch wirtschaftlich ausgerichtet sein müssen. Oder ich glaube, wo wirtschaftliche Ausrichtung häufig, wie du gesagt hast, gegen die Ausrichtung auch gegen die Menschenzentrierung spielt. Da wäre aber für mich vor allem auch interessant, was sind da deine Erfahrungen und wie hast du es auch wirklich geschafft, diese Prinzipien herauszuarbeiten, und wie ihr das auch ganz konkret umsetzt. Also das gibt einen Code of Conduct, es gibt eine Strategie, aber wie gelingt diese die Kommunikation und der Transfer, weil auch ich immer wahrnehme, dass es gerade daran scheitert, dass es halt nicht gut kommuniziert wird und der Wille und der Gedanke und der Weg ist eigentlich im Kopf, aber die Kommunikation des Ganzen scheitert.
Absolut. Also erstmal ist meine Überzeugung, dass achtsames Handeln im Unternehmen mittel- und langfristig nicht gegenläufig ist zum Profit. Ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Kurzfristig mag es gegenläufig sein, ja. Aber ich glaube, dass wenn ein Unternehmen, was alle Stakeholder betrifft, denn das ist ja auch achtsames Handeln, ne? Nicht nur den Kunden gegenüber, sondern den Gesellschaftern, den Lieferanten, den Kooperationspartnern, den Mitarbeitenden, allen gegenüber eine gewisse Achtsamkeit hat, dann glaube ich, ist das etwas, was ein Unternehmen mittelfristig und langfristig erfolgreich macht. Das ist meine tiefste Überzeugung. Das habe ich auch in Unternehmen gelernt, dass das die Mechanismen sind. Bei Bellybutton zum Beispiel. Ne? Bellybutton hatte ja, ich weiß nicht, ob du Bellybutton noch kennst, bist du ja ein bisschen jung dafür, aber
Sag mir ehrlich gesagt nichts.
das war eine wirklich ganz wunderbare Marke für die Zielgruppe Schwangere und Mütter. Und da habe ich das erste Mal, war ich das erste Mal Unternehmerin und habe auch aus meiner alten Karriere oder ersten Karriere gelernt, dass Business funktioniert dann, wenn es den Menschen im Unternehmen gut geht, wenn es nicht diese Konzepte der Unterdrückung, Unterwerfung gibt, wenn man sauber mit allen umgeht, die mit einem zu tun haben, dann merken die Menschen, dass die mit dir zu tun haben. Also Bellybutton, wenn du als Kundin bei Bellybutton eingekauft hast, ne, dann hast du gemerkt, dann mit denen ist was Besonderes. Ne? Die sind freundlich, jeder Touchpoint mit uns. Und das stand nicht auf irgendeiner Marketingtafel, sondern das war einfach, waren die gelebten Werte. Jeder wird wahnsinnig freundlich, sehr professionell behandelt. Wir haben immer sehr hart verhandelt, aber wir haben trotzdem auch nicht Lieferanten über den Tisch gezogen, sondern wir sind fair gegenüber allen, mit denen wir zu tun haben. Und dieses Konzept haben wir auch bei Berendsson. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Der Mensch steht im Mittelpunkt und alle Stakeholder sind integriert. Und dazu gehört, also es gibt dieses Konzept des ESG, dazu gehört wirklich in vielen Bereichen, sich zukunftsfähig aufzustellen. Bei uns gibt es eine sehr klare Nachhaltigkeitsstrategie. Ne, wenn man mit dem ökologischen Aspekt beginnt, wir wissen, Werbegeschenke sind häufig nicht nachhaltig und wir werden jedes Jahr nachhaltiger. Mittlerweile sind rund die Hälfte unserer Produkte nachhaltig. Wir haben mit einer Uni ein Nachhaltigkeitskonzept entwickelt. Was genau ist bei uns Nachhaltigkeit, was Produkte betrifft und setzen das um. Das ist nicht so einfach, ne? Weil der Kunde muss es dann ja auch zahlen. Wenn du sagst, du machst einen Kugelschreiber zum Beispiel, unseren Bestseller haben wir jetzt aus recyceltem Plastik umgesetzt, ne? Das kostet uns mehr. So, können wir diesen Preis immer an den Kunden weitergeben? Kann ich dir sagen, nein, nicht immer, ne? Die Kunden sind noch nicht bereit, immer für Nachhaltigkeit zu bezahlen. Also musst du dann ein oder anderes Mal auch sagen, gut, das kostet jetzt Profitabilität kurzfristig, aber mittelfristig, und wir sehen, dieser Kugelschreiber jetzt nachhaltig funktioniert viel besser als der vorherige, kurzfristig erstmal nicht. So, und das heißt, wir haben ein ganz klares Nachhaltigkeitskonzept schon in unseren ersten Jahren entwickelt und haben bezüglich ökologischer Nachhaltigkeit, das habe ich eben gesagt, einen Maßnahmenplan, den wir jedes Jahr weiter abarbeiten. nicht nur was die Ökologie der Produkte betrifft, sondern auch das Tun. Wir haben Kooperationen zum Beispiel mit Ocean-Bound-Produkten. Also wir machen Produkte, die aus recyceltem Plastik, was in Meeren aufgesammelt wird, und bieten dann zu unseren klassischen Produkten auch diese in ökologischer Variante an. Wir haben viele Kooperationen, die uns ermöglichen, die Produkte ökologisch zu machen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und dann in Bezug auf das ganze Thema Governance, wir haben sehr klare Code of Conducts, wir haben sehr klare Spielregeln, wie wir miteinander umgehen, was wir tun, was wir nicht tun. Wir haben sehr klare Führungsprinzipien, das ist alles aufgeschrieben und das kommunizieren wir regelmäßig. Wir haben, wenn du jetzt den Social-Bereich nimmst, der ja häufig bei ESG immer ein bisschen zu kurz kommt, wir haben eine hohe Diversität in unserem Unternehmen. Wir arbeiten zum Beispiel mit Social Bee zusammen. Also ich weiß nicht, ob du das Unternehmen kennst. Das ist wirklich fantastisch. Sarah Boon macht das. Also wir arbeiten mit Geflüchteten zusammen, die sich bei uns super integrieren und mit denen wir quasi ganz neue Projekte machen und uns diverser aufstellen als jemals zuvor und so weiter. Also was die Kommunikation betrifft, das heißt, du musst einen klaren Plan haben. Du musst dir erstmal sagen, das ist unsere Mission, das umzusetzen. Du musst einen klaren Plan haben, du musst Meilensteine definieren und du musst es immer wieder kommunizieren. Und mittlerweile ist es so, dass es so sehr zur DNA gehört und das war bei Berenson im Übrigen immer so. Es haben sich die Herausforderungen für Nachhaltigkeit, also Zukunftsfähigkeit im Laufe der Zeit geändert, aber Berenson hat immer schon auch Menschen unterstützt und hat immer auch sehr viel in diesem sozialen Bereich gemacht. Und wir haben das mal neu definiert und haben das in so eine Charta integriert und haben es quasi zu einem Teil unseres Unternehmens gemacht. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein. Das merken Menschen, die mit uns zu tun haben. Ähnlich wie bei Bellybutton merken, dass wir was Besonderes sind, dass wir wertegetrieben sind und dass man zu uns Vertrauen haben kann. Ne? Denn dieses Vertrauen geht ja nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Mhm. Wenn du überlegst, du bist noch so viel jünger als ich, aber wenn man Businessleute trifft, das ist für mich immer auch echt ein Gradmesser. Was habe ich denn eigentlich so für ein Gefühl? Und das ist ja so, du triffst Menschen, ich treffe jeden Tag 1000 Menschen, ob das auf Events ist, beim Networking, für Kooperationen und so weiter. Und du hast bei der einen Seite hast du das Gefühl, da ist man irgendwie auf einer Welle des Vertrauens. Mit denen kann ich auch mal Informationen austauschen, ohne gleich irgendwie eine Vertraulichkeitserklärung zu unterschreiben. Mit denen kann ich Kunden austauschen, ohne zu denken, dass sie mir gleich die Kunden wegnehmen. Also da hast du das Grundgefühl, denen kann ich vertrauen. Und das umschreibt auch, das sind Menschen, die achtsam mit sich und anderen umgehen. Das ist so ein Grundvertrauen. Und es gibt Menschen so intuitiv, da habe ich eine große Antenne, weil ich habe auch mit vielen zu tun gehabt in meiner langen Karriere, denen ich nachhaltig nicht vertrauen konnte. Und meine Intuition sagt mir das jetzt. Und das ist ein wichtiges Thema auch, dass du auch, wenn du Menschen reinholst, auch in solche Transformationsprozesse, dass du neben dem professionellen Assets, die jemand hat, dass du wirklich dich selber fragst, habe ich echt ein Vertrauen zu dem? Nicht nur mag ich mit dem vielleicht auch mal über was anderes reden als nur über Business, das ist eine Sache, aber habe ich eigentlich so ein Grundvertrauen, dass der, wenn ich mich umdrehe, dass er, wenn der alleine irgendwo ist, dass der sich gut verhält, auch wenn er schon vielleicht eine Flasche Wein weg hat, dann cool, weißt du, das ist ja auch sowas, Kultur zeigt sich ja nach innen und nach außen bei allen kleinen Sachen, die passieren, jeden Tag, auch wenn die Kamera nicht fett auf dich leuchtet. Und das ist so wichtig. Wenn bei uns, das habe ich letztes Mal gesehen, dann ging irgendwie jemand auf unseren Hof, da lag irgendwie ein Kaugummipapier, so einer aus dem Einkauf bei uns, und der hebt das auf. Und ich habe oben den gefeiert, habe gedacht, wie cool ist das? Keiner guckt da jetzt hin. Ich stand zufällig am Fenster. Und der sagt, ist aber wichtig, dass der Hof hier aufgeräumt ist und nimmt das Kaugummipapier irgendwie vom Hof. Das ist Kultur. Und wenn du kein Grundvertrauen hast zu den Menschen und denkst, du drehst dich um und gleich wirst du vernatzt, dann steckst du ja irrsinnig viel Energie da rein, zu sagen, oh Gott, ob ich dem wirklich vertrauen kann, ob der wirklich das Richtige macht. Oh, soll ich doch vielleicht nochmal kurz nachhaken? Muss ich doch nochmal jemanden fragen, ob der eigentlich so sich gut verhalten hat? Das kostet Energie. Darum ist Vertrauen die wichtigste Komponente auch vom achtsamen Handeln im Unternehmertum.
Und was ich auch immer finde, wenn dieses Vertrauen nicht da ist, dann führt es ja nur dazu, dass wir uns überregulieren oder auch uns in Verträge, in Regeln reinflüchten, die eigentlich gar nicht notwendig sind oder gar nicht notwendig wären, wenn das Vertrauen da ist. Und ich finde es fantastisch, wie du so ein bisschen den Bogen gespannt hast, weil es ergibt wirklich ein Gesamtbild. Eure Positionierung hinsichtlich auch in Kunden, das Vertrauen vor Ort mit den Kunden umzugehen, auch da wahrscheinlich auf einer Wertebasis, hohen Vertrauenslevel. Das ist ja genau das, was bei Marktbegleitern wie Flyer Alarm beispielsweise, die mit Sicherheit ja einer eurer größeren Konkurrenten, will ich nicht sagen, aber die im selben Markt schwimmen. Das ist ja genau das, was dann, glaube ich, häufig den mittelständischen Unternehmen auch fehlt. Das Ansprechbarsein, der persönliche Kontakt, Fragen, Service. Und ich glaube auch, das ist, da habt ihr euch eine super, ich möchte nicht sagen Nische, aber ich glaube, das sind total wichtige Werte, die sonst immer heute reduziert werden aus Rationalisierung und aus Kostengründen.
Ja.
Und genau das nicht zu tun, verschafft euch ja ein, du willst einhaken, verschafft euch ja ein Merkmal. Ja.
Nee, ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Positionierungen in dem Markt, ne? Also den Thorsten Fischer von Flyer Alarm kenne ich sehr gut. Fantastisches Unternehmen, ist im ähnlichen Segment. Aber wir sind uns da einig, dass wir eine total unterschiedliche Positionierung haben. Und er hat natürlich seine Berechtigung, ne? Er geht über Zeit, über Service Level, über Preis. Service Level jetzt im Sinne auch von Geschwindigkeit und so weiter. Aber ist natürlich nicht derjenige, der lange mit dem Kunden redet. Das kann er auch nicht in seiner Positionierung. Aber es gibt genau auch für diese Positionierung gibt es ja zahlreiche Kunden. Die wollen nur
Klar.
ganz schnell sagen, ich will es ganz schnell haben, so billig, wie es irgendwie geht. Aber häufiger, ne, oder häufig gibt es auch Kunden, die sagen, ich will der beste Partner, ne, den besten Partner, den wir verkörpern. Ich will den Service haben, ich will einen Ansprechpartner haben. Ich möchte, dass mich jemand auch mal besucht. Ich möchte auch, dass jemand meinen digitalen Auftritt mal anschaut. Ich möchte, dass jemand sich in meine Lage versetzt und wirklich überlegt als Marketingdienstleister, wie kann ich denn noch an mehr Kunden kommen? Wie kann ich noch mehr an Mitarbeitende kommen? Und das ist eine ganz andere Positionierung. Und ich bin total überzeugt, dass es einen großen Markt gibt für diese Positionierung.
Gerade auch, weil er ja viel weiter über das Problem hinausgeht, irgendetwas zu haben, was man verschenken kann, was vielleicht dann mal Aufmerksamkeit erzeugt, sondern ich glaube, ihr schlagt da eine Schwäche rein von vielen Unternehmen, die Transformation, das Gap zwischen Online- und Offline-Marketing immer noch haben. Und das zu verbinden, da sehe ich riesige Potenziale, irgendwie auch zu versuchen, Offline-Marketing
Ja,
trackbar zu machen wie Online-Marketing. Und wenn ihr dabei
genau.
unterstützen könnt, dann seid ihr ja in einem Servicebereich drin, den jetzt ein Federalarm gar nicht bieten kann, will und muss. Könnt den Kunden eben wirklich am Kern der Probleme oder darüber hinausgehenden Probleme noch weiterhelfen.
Absolut. Wir haben zum Beispiel jetzt ein KI-Produkt auf dem Markt. Ne? Das kommt am 1. September. Und das ist etwas, was ein kleines Unternehmen alleine nicht machen könnte. Ne? Das ist ein Chatbot nach Branchen, der ganz leicht zu installieren ist. Das hat auch niemand in der Branche. Ne? Also auch unsere gesamten Konkurrenten im Digital-Marketing haben das nicht. Und das ist etwas, was wir wirklich wertschöpfend den Kunden anbieten können. Ne, das ist also nicht quick, dirty, schnell, preislich irgendwie das Niedrigste, was man anbieten kann, sondern das sind Marktpreise, die wir anbieten. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, weil keiner will jetzt für einen guten Service auch das Doppelte zahlen. Ne? Und bei uns, weil wir so viele Synergien haben, weil wir das so viel machen, haben wir natürlich sehr gute Synergien und können sehr gut skalieren, ne? Und auch unsere Kosten skalieren. Das heißt, wir sind der beste Partner. Und bieten den Kunden das vollumfänglich an, was andere sich gar nicht leisten können, das so aufzubauen, ne? Denn wir sind halt auch, wir haben diese kritische Größe. Wenn es gibt Anbieter, die machen nur Werbegeschenke auch in kleinen Strukturen, ne? Und die sind natürlich eine Alternative zu uns, wenn man nur Werbegeschenke anschaut. Aber wenn du das Gesamtkonzept anschaust, gibt es keine Alternative zu uns, wenn du wirklich auch diesen hervorragenden Service haben möchtest.
Jetzt hast du schon angesprochen, ihr geht in Richtung KI und natürlich schaut ihr auch in Zukunft und auch das ist ja die Investition in Nachhaltigkeit ist ja auch, denke ich, eine Perspektive in die Zukunft, weil auch das wird für alle wichtiger werden, auch für die kleinen Unternehmen nachhaltige Lieferanten zu haben. Aber was ist denn jetzt aus eurer Perspektive der Weg in die Zukunft? Also wo seht ihr euch produktseitig, wo seht ihr euch vielleicht auch kulturell? Wie geht ihr auch mit oder wollt ihr mit Herausforderungen umgehen, die vielleicht auch euch betreffen hinsichtlich Personal? Wo denkst du, steht Behrensen in 5 oder 10 Jahren?
Also Ziel in 5 Jahren ist wieder die 100 Millionen zu erreichen. Wir machen jetzt weniger als die Hälfte. Wir hatten aber auch mal fast 100 Millionen vor 10 Jahren. Also 100 Millionen Umsatz zu machen, natürlich profitabel, sonst wäre es nicht zukunftsfähig. Von dem Produktportfolio ein hybrider Dienstleister, der größte in Europa, der diesen Direktvertriebsansatz mit anbietet. Und wir haben übrigens noch einen neuen Geschäftszweig. Das ist etwas, was wir jetzt auch erst seit ein paar Monaten anbieten, was wir seit 2 Jahren entwickelt haben. Und das ist der Geschäftszweig, dass wir für Unternehmen, auch für große, wir haben da jetzt gerade ein Unicorn-Unternehmen gerade ongeboardet, vor 2 Monaten, dass wir das gesamte Merchandising-Geschäft für kleine, mittlere und große Unternehmen machen. Das heißt, von dem Design der Merchandising-Produkte bis hin zur Logistik, bis zur Auslieferung, komplett digitalisierter Prozess, auch für den Kunden, auch für uns, dass wir da einer der großen Player werden. Das ist ein neues Geschäftsmodell und unser Geschäft mit KMUs ausbauen, dass wir der relevante und größte Anbieter sind in Europa. Wir sind jetzt ja auch schon in 5 Ländern tätig, dass wir das weiter ausbauen und der Anbieter sind mit Direktvertrieb, an dem niemand mehr vorbeikommt. Und kulturell, dass wir das weiterspinnen, dass wir dieses gemeinsame Boot sind, auch wenn wir größer und größer werden, zu dem die Menschen gehören wollen. Und wir haben jeden Monat 350 Bewerbungen, weil wir auch sehr viel über unsere Kultur nach außen reden. Ich mache einige Podcasts dazu. Die Menschen, die zu uns kommen, tragen das auch wiederum nach außen. Und ich möchte und ich glaube, auch das wird unser Motor sein, ne? Dass wir von der Kultur her so ein klares und verbundenes Boot sind, dass Menschen, Kunden, Lieferanten merken, dass wir anders sind als andere Unternehmen.
Spannend. Vielen Dank auch für die Einblicke in die Zukunft. Und auch da bin ich auch voll deiner Überzeugung. Ich glaube, auch das muss man verstehen, dass Mitarbeitende, Kunden, dass nicht nur das Empfehlungsnetzwerk sind, sondern das nach außen tragen, was man im Unternehmen leben will oder was man innen lebt. Und dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt für den Erfolg des Unternehmens sein kann. Und ich glaube, da hast du heute ganz viele spannende Einblicke gegeben. Abschließend, weil wir leider zeitlich schon Richtung Ende des Podcasts gehen, würde mich jetzt noch ganz besonders interessieren, was du glaubst, was ihr noch von anderen Unternehmen lernen könnt und was du vielleicht auch anderen Unternehmen mitgeben kannst, auch gerne ganz konkret auf deiner Reise.
Also was andere Unternehmen von uns lernen können, glaube ich, ist Transformation, ist eine Frage der Beharrlichkeit und der Klarheit und der Verbundenheit mit den Menschen. Das macht uns schon besonders, denke ich. Wir sind in der Schnelligkeit unserer Entwicklung nicht ausreichend, weil das für mich natürlich, ich habe ja in Strukturen gearbeitet, wo alles ganz schnell, ganz effektiv, ganz effizient gemacht wird. Und Transformationen dauern. Das hat natürlich den positiven Effekt, dass die Menschen Zeit haben, sich dran zu gewöhnen. Aber ich glaube, wir müssen noch schneller werden und noch effektiver werden. Und ich glaube, da, das versuchen wir auch, ne? Da uns immer von außen, wir arbeiten mit 12 Startups zusammen zum Beispiel, wir white labeln manche Lösungen quasi dann auch für unser Angebot. Und von denen versuchen wir immer wieder die Schnelligkeit, die Fokussiertheit zu lernen, weil das ist in unserer Organisation nicht da, wo ich es manchmal gerne hätte. Und da sind wir aber auf einem ganz guten Weg, glaube ich, und werden immer besser da.
Sehr gut. Und dann ganz abschließend, vielleicht auch über deine gesamte persönliche Reise hinweg, was sind so die Sachen, die dir an der Arbeit immer am meisten Spaß machen, wo du aufgehst? Das Thema Transformation Menschen, glaube ich, ist es auf jeden Fall. Aber hast du da vielleicht noch eine Anekdote oder etwas, was dich daran begeistert und was dich motiviert, was dich persönlich motiviert, den Marathon immer weiter zu laufen?
Immer das große Ganze sehen. Wenn es keine große Idee gibt, ne? Und diese großen Ideen sind ja magisch. Ne? Das habe ich echt bei Payback gelernt. Da gab es diese große Idee, die sich ja dann in den Jahren danach realisiert hat. Aber am Anfang gab es irgendwie nur 4 Seiten, da stand es drauf. Und diese große Idee, und das war dann auch das, was bei Bellybutton umgesetzt wurde. Also ich habe dann gleich eine Vision geschrieben bei Bellybutton. Das gleiche habe ich auch bei Berenson gemacht. Immer die große Idee. Und dann merkst du ja auch, wenn dich Sachen so, wenn es so pritzelt, ne? Das merkst du ja. Und du merkst, wenn die Menschen anfangen zu pritzeln und wenn die sagen, oh Gott, ist das geil, was wir hier machen. Und ich sehe uns und ich fühle uns irgendwie in 5 Jahren und ich weiß, wie sich das anfühlen wird. Und wenn du dann Menschen alle irgendwie in dieses Boot bringst und nicht, weil du das irgendwie sagst, du musst jetzt, sondern weil einfach Menschen sich dann in ihrer Emotionen weiterhin alle in eine Richtung bewegen. Das ist so toll. Und das ist auch etwas, was mich dann echt manchmal schlaflos lässt, irgendwie vor Adrenalin und vor Begeisterung, dass die Menschen emotional alle in eine Richtung gehen. Und das ist echt sehr cool.
Das sind ganz tolle Schlussworte. Ich glaube, auch da hast du nochmal wirklich etwas, was am Unternehmertum einzigartig ist, zusammengefasst. Die Arbeit mit den Menschen und die Begeisterung, die man ausstrahlen kann und die man auch erfährt. Und damit würde ich sagen, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für deine Zeit, für Gerne. Deine offenen Einblicke und die Erfahrungen, die du mit allen von uns geteilt hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke, dass du da warst.
Sehr gerne, Janik. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.